Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Marc-Felix Serrao, der Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland. Schönen guten Tag, willkommen im Studio.
Schönen guten Tag, Herr Frenzel.
Wir schauen auf diesen Freitag, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie dabei sind. Ein Freitag, der sicherlich ein paar diskussionswürdige Fragen aufwirft. Wie krisentauglich sind die jüngsten Corona-Beschlüsse hierzulande? Vor allem, wenn wir nach Österreich schauen. Sie haben es wahrscheinlich gerade in den Nachrichten oder auch vielleicht schon vorher gehört. Da gibt es einen Lockdown und auch bald eine Impfpflicht. Vorbote auch für Deutschland, das werden wir hier diskutieren. Aber um mal mit was Leichterem anzufangen. Heute ist auch der internationale Männertag. Und nein, falls da jetzt der ein oder andere Hörer denkt, okay, dann nehme ich mal den Bollerwagen in die Hand. Es ist nicht Herrentag, es ist der Männertag, ausgelobt unter anderem von der UNO. Herr Serrao, da gibt es verschiedene Ziele, die dieser Tag verfolgt. Unter anderem Hervorheben männlicher Vorbilder. Ich spüre jetzt einen gewissen Druck. Wir müssen das heute gut machen.
Wir werden uns Mühe geben. Ich gebe mir gerne Mühe als Journalist, nicht als Mann. Ich halte von diesen Jahrestagen relativ wenig. Ich weiß gar nicht, ob es im Kalender überhaupt noch irgendeinen Tag gibt, der nicht irgendeinem Anlass gewidmet ist.
Zumal, also ich habe ja schon gesagt, nicht verwechseln mit dem Herrentag. Es gibt den Internationalen Männertag, der ist heute. Es gibt aber auch den Weltmännertag. Der war bereits am 3. November. Im Zweifel geht es übrigens immer auch um Männergesundheit. Und das ist jetzt vielleicht dann schon wieder die Brücke in unsere heutige Themenlage, denn es geht ja im Moment leider nicht nur um die Männergesundheit, es geht um die Gesundheit aller und die Frage, wie wir das hinkriegen. Also, wir schauen in diesen Tag und haben hoffentlich einige Gedanken, die vielleicht nicht vorbildlich sind, aber auf jeden Fall anregend. Schön, dass Sie dabei sind. Eigentlich hatte ich Folgendes vor, mit Ihnen erstmal genauer zu schauen, wie tauglich die neuen Corona-Regeln sind. Heute Vormittag hat ja auch der Bundesrat grünes Licht gegeben. Aber das war nur wenige Minuten, bevor diese Nachricht kam, dass die roten Balken mit den Eilmeldungen aus Österreich kamen. Österreich geht in den Komplett-Lockdown. Also da reden wir nicht von 2G oder dergleichen, sondern wirklich für alle. Und das hat der Bundeskanzler Alexander Schallenberg gerade vorhin angekündigt, und zwar so.
Ab Montag für maximal 20 Tage wird ein bundesweiter Lockdown gelten, der nach 10 Tagen evaluiert wird. Er endet automatisch spätestens am 13. Dezember. Ab diesem Datum, ab dem 13. Dezember, gilt für Geimpfte und Genesene kein Lockdown mehr.
Und ich kann gleich noch eins draufsetzen, denn es kommt nicht nur dieser Lockdown, sondern auch etwas anderes, was hierzulande zunehmend diskutiert wird, nämlich die Impfpflicht in Österreich.
Wir haben daher uns heute bzw. gestern zu einem sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten. Diese soll bereits ab 1. Februar nächsten Jahres 2022 gelten.
Das ist die Ankündigung von Alexander Schallenberg, dem österreichischen Bundeskanzler, von heute Vormittag. Ich würde sagen, Herr Serrao, das ist in gewisser Weise gerade für unsere Debatten auch ein Paukenschlag aus Wien. Ne? Ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis wir einen Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Pressekonferenz erleben, der uns Ähnliches sagen wird?
Ich hoffe nicht. Das sind wirklich schon Maßnahmen mit der Brechstange, also gerade was die allgemeine Impfpflicht angeht. Wir werden ja gleich auch hoffentlich noch diskutieren, was da gestern für Deutschland beschlossen wurde. Also eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Das finde ich absolut diskussionswürdig. Aber eine für alle und auch ein Lockdown beispielsweise für junge, gesunde Menschen, die keinem hohen Risiko ausgesetzt sind, nur zu in Notfällen sich von zu Hause wegzubewegen, halte ich doch Stand heute aus deutscher Sicht für überzogen.
Aber Sie sagen es in gewisser Weise ja schon Stand heute. Diesen Stand gab es in Österreich auch. Sie haben dort sehr viel höhere Inzidenzen als bei uns im Moment noch. Da hatte man vor wenigen Wochen auch noch andere Antworten. Das ist ja die Frage, sind wir da wieder in dieser Logik des exponentiellen Wachstums, aus der wir dann politisch gar nicht mehr rauskommen mit großen Alternativen?
Ich glaube, da muss man dann auch genau mal drauf schauen, was ist eigentlich nicht nur jetzt gestern beschlossen worden, sondern was ist in den vergangenen Monaten in der deutschen Politik alles nicht beschlossen und unterlassen worden. Das gehört zur Debatte dazu.
Dann schauen wir mal. Sie haben es angesprochen auf das, was beschlossen wurde in Deutschland. Wir hatten da ja eine ganze Armada von Ereignissen. Wir hatten die Bundestagsdebatte gestern. Wir hatten nach langer Zeit mal wieder eine Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und da hat man sich geeinigt. Nina Amin fasst zusammen auf was.
Diesmal nicht bis spät in die Nacht, aber dennoch mehrere Stunden lang haben Bund und Länder beraten. Neben Arztpraxen sollen öffentliche Angebote beim schnellen Boostern unterstützen. Bund und Länder haben außerdem flächendeckende Zugangsbeschränkungen von Ungeimpften beschlossen. Wenn die Krankenhausbelegung mit Corona-Patienten einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, sollen Nicht-Geimpfte keinen Zugang zu Restaurants, Theatern, Friseuren oder Hotels bekommen. Ab einem weiteren Schwellenwert soll dann 2G plus gelten, also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, die auch getestet sind. Um Menschen in Pflegeheimen und andere besonders gefährdete Gruppen zu schützen, halten die Länder eine Impfpflicht für bestimmte Gruppen für erforderlich. Über das Thema Impfpflicht für das Personal in Krankenhäusern oder Pflegediensten beraten derzeit auch SPD, Grüne und FDP, die wahrscheinlich bald regieren werden.
Also das sind die beschlossenen Maßnahmen. Ich nehme mal einen der letzten Punkte auf, den wir gerade gehört haben. Herr Serrao, Sie haben schon gesagt, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen halten Sie für Diskussions, was war Ihre Formulierung?
Würdig.
Würdig. Da, soll das heißen, es lohnt sich darüber zu diskutieren, wir müssen darüber nachdenken?
Ich denke ja. Weil was haben wir für eine Situation in Behinderteneinrichtungen, in Alten- und Pflegeheimen? Das sind Menschen, die können sich nicht aussuchen, wer sie betreut. Die sind sozusagen, ob sie wollen oder nicht, einem erhöhten Risiko ausgesetzt. Wenn beispielsweise ein Ungeimpfter infiziert ist, ist er halt infektiöser. Das zeigen die Studien. Insofern, für solche Berufsgruppen kommt es in jedem Fall in Frage. Aber wir haben ja eben andere Punkte gehört. Und da würde ich sagen, die klingen erstmal, stand gestern vernünftig, man muss trotzdem Fragen dranhängen. Nehmen wir mal die Krankenhausinzidenz. Ich finde es absolut vernünftig zu sagen, wir schauen jetzt auf die Hospitalisierungsrate, auf die Zahl der noch verfügbaren sogenannten Intensivbetten, statt einfach immer nur auf die Infektionszahlen zu schauen, weil das ist ja das Entscheidende. Aber da muss man sich fragen, warum ist denn die Zahl der Intensivbetten seit Jahresbeginn so massiv runtergegangen? Das waren tausende Betten, die verschwunden sind. Das Problem ist das fehlende Pflegepersonal, das diese Intensivbetten betreuen kann. Da hat die Bundesregierung sicherlich zu wenig getan, um diesen Missstand aufzuheben.
Mhm. Ja, gleichzeitig haben wir ihn jetzt. Das heißt, man muss mit dieser Situation jetzt umgehen. Das klingt so ein bisschen nach einer berechtigten Frage nach Verantwortung, um nicht zu sagen Schuld. Aber wenn wir jetzt die Kapazitäten nicht haben, dann ist halt die Frage, und da bin ich bei den nächsten Punkten aus den beschlossenen Maßnahmen, reicht dann nach Ihrem Eindruck 2G oder 2G plus? Wir haben da entsprechend der Krankenhausbelegung die entsprechenden Stufen. Oder gilt das, was jetzt auch heute Vormittag schon Jens Spahn, der scheidende Gesundheitsminister, gesagt hat, ohne Kontaktbeschränkung werden wir das nicht mehr hinkriegen?
Also eine andere Maßnahme, die in jedem Fall noch richtig ist, ist diese tägliche Testpflicht für Pflege- und Altenheime, nicht nur für alle Mitarbeiter, sondern auch für alle Besucher. Auch da muss man fragen, super, aber warum erst jetzt? Das hätte man viel früher einführen müssen, weil das sind, wie gesagt, die am stärksten gefährdeten Menschen. Was 2G angeht, da bin ich unentschieden. Da gibt es Argumente dafür und dagegen. Es könnte möglicherweise, und das waren ja auch einige Virologen, die Geimpften in falscher Sicherheit wiegen, weil sie können sich eben auch noch infizieren. Die Zahl der Impfdurchbrüche steigt. Und da würde ich dann sagen, kommt es auf die Situation an. Habe ich einen sehr engen Raum, wo man sich kaum aus dem Weg gehen kann? Oder habe ich beispielsweise eine perfekt gelüftete, riesige Konzerthalle, wo man mehr als 1,5 Meter Abstand zueinander halten kann? Eine andere möglicherweise negative Konsequenz von 2G oder 2G plus ist natürlich, dass diejenigen, die ungeimpft dann nicht teilhaben können, an den Teilen des öffentlichen Lebens sich möglicherweise zusammenballen und da ganz neue Impfherde entstehen. Ganz persönlich muss ich sagen, ich bin doppelt geimpft, habe gestern meinen Termin für die Boosterimpfung gemacht. Natürlich freue ich mich erstmal ganz egoistisch, dass ich nach wie vor ins Lokal gehen kann, dass ich ins Fitnessstudio gehen kann. Aber wie gesagt, es geht ja eben nicht nur um mich.
Wir erleben dieser Tage wieder den ganzen Instrumentenkasten, den wir kennengelernt haben in der Corona-Krise. Die berühmte MPK ist zurück, die Konferenz der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin, muss man jetzt noch sagen, bald dann dem Kanzler. Und nicht nur mit diesem Gremium, sondern generell ist auch mit der Politik insgesamt die Frage wieder auf dem Tisch, gibt es Corona-Politik in Deutschland entweder nur im Dornröschenschlaf oder im absoluten Erregungszustand? Diese Frage ging heute Morgen an den Bremer Bürgermeister Andreas Bovenschulte und das war seine Antwort.
Wenn aber die Zahlen ansteigen, dann ist ja höchste Eisenbahn zu handeln und deshalb hängt Politik in Pandemiefragen immer mit der tatsächlichen Entwicklung zusammen. Das kann eigentlich gar nicht anders sein. Alle, die sagen, mach das doch mal vorausschauend, die frage ich immer, hätten wir denn dann im Sommer, als die Zahlen 0 waren oder 1 oder 2, hätten wir dann total Lockdown machen sollen?
Also das ist die Gegenfrage des Bremer Bürgermeisters von der SPD, Bovenschulte. Marc-Felix Herau ist mein Gast heute, Leiter der deutschen Redaktion der Neuen Zürcher Zeitung. Hat er da einen Punkt?
Ich denke ja. Wir hatten ja die besondere Lage der Bundestagswahl in diesem Jahr und ich vermute mal, dass einfach niemand, selbst diejenigen, die möglicherweise sich Sorgen gemacht haben, Lust hatte, im Wahlkampf als Kassandra in Deutschland aufzutreten und eben nicht die Freiheitsfackel hochzuhalten. Insofern muss man da, glaube ich, tatsächlich ein bisschen Nachsicht üben. Nichtsdestotrotz hat die Politik, wir haben da eben schon drüber gesprochen, manches doch versäumt. Also ob das irgendwie der Abbau von Testzentren war oder irgendwie das Boostern, was jetzt ganz hektisch losgehen soll. Über die Impfkampagne des Gesundheitsministers kann man sicherlich reden. Über den Pflegermangel haben wir schon gesprochen. Über die Testpflicht, die tägliche in Pflegeheimen, die absolut überfällig ist. Also ja, es gibt Zeitpunkte, zu denen es schwieriger ist, Dinge in der oder Probleme in der Öffentlichkeit zu thematisieren. Das gilt für die Politik wie für Medien gleichermaßen. Nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, die Politik nicht so aus der Verantwortung entlassen, wie das gerade in dem Einspieler versucht wurde.
Zumal, ich meine, wir haben es ja mit einer scheidenden Bundesregierung zu tun. Wir hatten es schon mit einer Bundeskanzlerin zu tun, die schon vor dem Wahltag wusste, anders als andere, dass sie nicht weitermachen will und weitermachen wird. Aber selbst wenn wir den Wahltag nehmen, da wäre ja viel möglich gewesen. Wir haben nach wie vor die berühmte epidemische Lage nationaler Tragweite, die ist ja noch nicht ausgelaufen. Das heißt, der ganze Instrumentenkasten liegt da. Jetzt habe ich interessanterweise wahrgenommen, Helge Braun, der Kanzleramtsminister, hat zu erkennen gegeben, warum er nicht so viel getan hätte. Man sei da im Prinzip ausgebremst worden von der neuen Ampelregierung, weil man wusste, die setzen andere Schwerpunkte und da konnte man sozusagen ohne Mandat nicht mehr wirklich dagegen agieren. Ist das ein valides Argument?
Nein, ich denke nicht. Das hat er ja im Spiegel-Interview gesagt. Also die geschäftsführende Regierung habe sinngemäß die Hände in den Schoß legen müssen, weil die Ampel sie um Zurückhaltung gebeten habe. Das ist so ein bisschen eine Schutzbehauptung, die man aus der Union dieser Tage ganz oft hört. Man hört es auch vom bayerischen Ministerpräsidenten. Also da wird die Ampelregierung als schlimmste Regierung, die Deutschland je hatte, dargestellt. Das Problem ist, es gibt diese Regierung noch gar nicht. Und Sie haben völlig zu Recht gesagt, die haben diese epidemische Lage, die rechtlich einen riesigen Instrumentenkasten zur Verfügung stellt. Die gilt noch bis 25.11. Also warum ist seit dem Wahltag bis heute so wenig geschehen? Das ist unredlich, was der Kanzleramtsminister da versucht. Warum er es versucht, das ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Er möchte ja gerne CDU-Vorsitzender werden und er ist als Corona-Chefstratege im Kanzleramt natürlich ganz vorne mitverantwortlich für die Lage, die wir heute haben. Also das ist ganz offenkundig ein Versuch, Schuld abzuwälzen.
Das ist sowieso, glaube ich, das Unangenehme in diesen, ich möchte fast sagen Stunden, weil wir haben ja gerade die Bundestagsdebatte hinter uns. Viele Kommentatoren haben das auch entsprechend bemerkt, dass wir da gerade ein Parteiengezänk und Streit erleben, wie wir ihn eigentlich selten gehabt haben in dieser ganzen Corona-Pandemie. Und jetzt will ich auch nicht schon gleich wieder die Schuldfrage aufwerfen. Eigentlich möchte ich da am liebsten rauskommen. Aber man kriegt schon den Eindruck, dass ist sozusagen konträr zur Lage, dass da jetzt gerade dieses Parteipolitische so aufbricht.
Ich denke, die Hauptstreitlinie verläuft natürlich zwischen den noch koalitionären und künftigen Kontrahenten Union und SPD. Und wie gesagt, ich denke vor allem, die Union übertourt da gerade rhetorisch doch kräftig, aber nichtsdestotrotz hat man sich ja dann am Ende zusammengerauft. Wir haben ja heute die Bundesratssitzung gehabt. Also ja, es ist ein unnötig scharfer Ton gewesen. Übrigens, das gilt nicht nur für die Politik, das gilt auch für Verbandsvertreter und manche Kommentatoren in den Medien. Also wenn ich an den Weltärzte-Verbandspräsidenten Montgomery denke, der von der Tyrannei der Ungeimpften spricht, das ist absolut unmöglich und da müssten alle wirklich abrüsten.
Vielleicht müsste einer aufrüsten. Meine abschließende Frage zu diesem Verantwortungsthema, Olaf Scholz. Diese Frage wird ja jetzt auch häufig gestellt, wo ist Olaf? In der Bundestagsdebatte hat er nicht gesprochen. Gut, er hat in der Woche davor gesprochen. Aber es gibt ja manche Unterdenken, die dann vielleicht, wenn sie das sagen, an den letzten SPD-Kanzler, die sagen, das ist jetzt der Buster-Moment. Das ist jetzt der Moment, wo jemand, der die Führung bald hat, Führung zeigen muss.
Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich denke, es verlangt schon der Respekt vor der parlamentarischen Ordnung und auch vor dem Bundespräsidenten, dass man sich noch nicht als Regierungschef in der Öffentlichkeit aufführt, wenn man es denn noch nicht ist. Aber Sie haben recht, wenn er denn einmal gewählt ist und im Amt ist, dann verlangt man doch irgendwie mehr, kann man doch mehr von ihm verlangen. Ich erinnere mich dran, dass er zum Thema Impfpflicht lediglich irgendwie gesagt hat, dass er die Debatte darüber begrüßt. Also wir brauchen keinen Kanzler, der Debatten begrüßt, wir brauchen einen Kanzler, der sich an Debatten beteiligt.
Sagt Marc-Felix Herrau hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir machen weiter mit unserem Blick auf die Agenda dieses Freitags. Leider kann ich Ihnen das Wort Krise auch bei diesem Thema nicht ersparen. Die Krise an der Grenze zwischen Polen und Belarus, die Flüchtlingskrise am östlichen Ende der Europäischen Union. Deutschland spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Ob es eine gute oder eine weniger gute ist, darüber werden wir eventuell streiten mit Marc-Felix Herrau, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland. Es gab ja das zu den Fakten zwei lange Telefonate zwischen Merkel und Lukaschenko, dem Präsidenten in Belarus, und es geht heute weiter mit hochrangiger Diplomatie. Live. NATO-Generalsekretär Stoltenberg ist in Berlin, hat bereits vor dem Treffen mit Merkel eine Pressekonferenz gegeben, und er war auch schon auf Bootstour auf der Spree und mit dabei mein Kollege Klaus Remme, der nach wie vor auf diesem Boot ist, das aber keine Sightseeing-Tour ist, richtig?
Ja, das ist so, Herr Frenzel. Wir sind zwar hier auf dem Boot und es ist eine ganztägige Veranstaltung der Bundesakademie für Sicherheitspolitik und der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Im Moment legen wir an. Ich bin gerade mal, weil die Veranstaltung unter mir läuft, aufs Oberdeck gegangen, sind am Bahnhof Friedrichstraße. Der NATO-Generalsekretär hat hier am Morgen einen Impulsvortrag gehalten. Da ging es in der Tat um Belarus. Es ging aber auch um die Erwartungen an die zukünftige Bundesregierung. Das wurde er natürlich gefragt. Und insofern gab es hier mehrere Duftnoten des NATO-Generalsekretärs.
Also Duftnoten auch in Sachen Belarus?
Ja, was Belarus anging.
Ups, da merke ich gerade, dass die Leitung zum Schiff in Berlin-Mitte auf der Spree zu Klaus Remme offenbar abgerissen ist. Ich hoffe, dass wir das vielleicht wieder herstellen können, aber glücklicherweise ist ja auch Marc-Felix Herrau bei mir. Insofern können wir auch schon mal innerlich diskutieren, ohne jetzt auch zu wissen, was der NATO-Generalsekretär an dieser Stelle gesagt hat. Herr Herrau, ich habe in Ihrem Blatt in der NZZ gelesen, in einem Kommentar, Angela Merkel lasse sich vorführen von Lukaschenko. Wie begründen Sie das?
Naja, es gab ja diese Telefonate, inwieweit die wirklich mit allen europäischen Partnern und NATO-Bündnispartnern abgesprochen waren, weiß man nicht. Vermutlich hat sie das nicht ganz allein auf eigene Faust gemacht. Aber letztlich hat das mit dazu geführt, dass sich die Sprecherin von Lukaschenko hingestellt hat und gesagt hat, ja, wir haben hier über eine Lösung geredet, also 5000 Migranten bringen wir aus Weißrussland zurück in die Herkunftsländer, aber 2000 können über einen sogenannten humanitären Korridor nach Deutschland gehen. Das musste dann die Kanzlerin dem Vernehmen nach über ihren noch amtierenden Innenminister, der dann gerade eine Pressekonferenz in Polen gab, dementieren lassen. Aber ich glaube, einer Kanzlerin auf dem Zenit ihrer Macht wäre so etwas nicht passiert.
Aber ich meine, es kann ja einfach eine Falschmeldung sein. Offenbar ist es das, denn Sie haben es gesagt, der Innenminister hat gesagt, nee, gar nichts dran, die Grenzen sind zu.
Wie gesagt, das ist dann die Gegenbehauptung, dass man solche Gespräche führt mit einem Diktator, der von allen, von der Mehrheit der europäischen Länder diplomatisch geächtet werden soll. Ob das strategisch klug war, so, das sei dahingestellt. Darum geht's.
Klaus Remme ist wieder da. Wir hören es am Wind, wir hören es an der funktionierenden Leitung. Klaus Remme, ja, wir haben uns gerade verloren, haben aber auch gerade schon mal drüber gesprochen, wie klug es war. Marc-Felix Herrau hat da seine Bedenken geäußert, dass Angela Merkel auch in diesen direkten Kontakt mit Lukaschenko, mit dem Präsidenten oder dem Herrn Lukaschenko in Minsk getreten ist. War das heute auch Thema?
Das Telefonat selbst war kein Thema. Der Jens Stoltenberg würdigte dann noch die Bemühungen von Partnern wie dem Irak, der nun versucht, die Zahl der Flüchtlinge dort zu reduzieren. Aber wir haben es ja in den letzten Tagen erfahren, nicht nur die Polen sind wenig angetan von diesem direkten Anruf einer Regierungschefin eines großen westlichen Landes der EU zu Herrn Lukaschenko. Auch von den Grünen gab es Kritik. Ich glaube, es ist eine Abwägungsentscheidung und Stoltenberg selbst hat sich zu dem Anruf nicht verhalten.
Die Frage ist natürlich auch, was ist im Instrumentenkasten? Die NATO ist natürlich in erster Linie ein Militärbündnis. Gleichzeitig will ich aber natürlich auch nicht die diplomatischen Kapazitäten dieses Bündnisses hier unter den Tisch fallen lassen. Klaus Remme, wie sehr dieses Wort der hybriden Kriegsführung ist aufgekommen, überhaupt die Warnung vor einer Kriegsgefahr, wie sehr war das heute sowohl bei dem Termin auf dem Boot als auch dann bei der Pressekonferenz vor dem Treffen mit Angela Merkel ein Thema?
Also in den Worten von Stoltenberg ist die Situation ernst, besorgniserregend. Was das Militärische angeht, muss ich sagen, ist er sehr, sehr vage geblieben. Er hat gesagt, wir beobachten diese Situation. Wir sind ja auch multinational in Polen vor Ort. Ich habe ihn gefragt nach Artikel 4 des Nordatlantikvertrages, also nach Konsultationen. Er sagte, wir brauchen eigentlich diesen Artikel 4 nicht. Er hat diesen Artikel gar nicht erwähnt in Antwort auf die Frage, sondern sagt, wir sind sowieso so ständig in Konsultationen. Und was mir noch auffiel, er hatte schnell verbunden mit einer, wie er sagte, ähnlich besorgniserregenden Lage in der Ukraine, wo er den Truppenaufmarsch, den russischen Truppenaufmarsch kritisiert hat und Moskau aufgefordert hat, für Transparenz zu sorgen und für Deeskalation zu sorgen. Er sieht diese beiden Krisenherde eng verbunden.
Herr Serrao, Stichwort Deeskalation. Sie haben Ihre Skepsis geäußert gegenüber diesem direkten diplomatischen Draht, der da versucht wurde. Was ist das Mögliche im Instrumentenkasten jenseits der Eskalation?
Also ich glaube, ein ganz einfaches Mittel läge auf der Hand. Die Kanzlerin wird es trotzdem nicht ergreifen, weil das de facto eine Abrechnung mit ihrer ganzen Migrationspolitik seit 2015 wäre. Und das wäre eine ganz klare Botschaft in die Welt aus ihrem Mund. Auf diesem Wege, liebe Leute, kommt keiner in die Europäische Union und kommt keiner nach Deutschland. Weil was haben denn die Menschen an der Grenze skandiert? Die haben nicht skandiert Frankreich oder Polen oder Niederlande, die haben German, German gerufen. Die haben gesagt, wir wollen nicht nach Polen, Germany is life. Also die Willkommenskultur der Jahre 2015 folgende wirkt bis heute als massiver Pull-Faktor. Ist sie der einzige Grund? Nein. Aber Lukaschenko konnte damit arbeiten, konnte Menschen zu Tausenden damit ins Land locken. Mit natürlich einem leeren Versprechen. Aber die Kanzlerin ist hier in der Pflicht. Sie muss wirklich mit diesem fundamentalen Irrtum ihrer Politik aufräumen, weil sonst wird diese Krise möglicherweise über den Winter eskalieren.
Eine Frage an unseren Hauptstadtstudio-Korrespondenten, der die Außenpolitik vor allem auch betrachtet. Gibt es denn überhaupt europäisch, international Zweifel mittlerweile daran? Also gibt es, anders gesagt, noch das Gefühl, Deutschland drücke da eine Willkommenskultur aus, die andere anzieht?
Nun ja, also der Kontaktversuch zu Lukaschenko und Meldungen, die wir in den letzten Tagen auch gehört haben über mögliche Absprachen, die hier in der Bundesrepublik und auf deutscher Seite dementiert wurden, die drücken, finde ich, schon zumindest eine gewisse Wachsamkeit aus, dass der Zugang zu humanitärer Hilfe ermöglicht wird durch UNHCR oder die Internationale Organisation für Migration. Das scheint mir ein Konsens zu sein, dass das wichtig ist in dieser akuten Krisensituation. Ich will noch kurz eine Sache erwähnen, die mir auffiel in der Pressekonferenz, weil Sie danach fragten in Bezug auf Angela Merkel, weil beide Seiten die Verteidigungsausgaben ansprachen. Und auch das ist natürlich eine Herausforderung, denn Jens Stoltenberg hat gesagt, also wir hoffen mit Blick auf die nächste Bundesregierung, dass sie in Verteidigung investiert. Wir brauchen Flugzeuge, die fliegen und Schiffe, die schwimmen, sagte er wörtlich, Soldaten, die gut trainiert sind. Und Angela Merkel nahm das auf, dann später in der Pressekonferenz und sagte, wir haben die Verteidigungsausgaben in meiner Amtszeit ganz, ganz stark heraufgesetzt. Wir sind noch nicht bei den 2%, die in der NATO als vereinbart gelten, und sagte dann wörtlich, das ist eine Herausforderung für die zukünftige Bundesregierung.
Klaus Remme, vielen Dank für dieses Bonmot und vielen Dank für diese Eindrücke von den verschiedenen Terminen, die es heute gibt, rund um den Besuch des Generalsekretärs der NATO, Jens Stoltenberg. Annalena Baerbock hat gerade viel zu tun. So eine Regierung soll ja gut vorbereitet sein, weswegen die Grünen-Chefin keine Zeit mehr hat für die Fußnotenarbeit. Annalena Baerbocks Buch Jetzt wird nicht neu aufgelegt, nicht überarbeitet mit besseren Quellenangaben, sondern einfach verschwinden aus den Bücherregalen. Die Nachricht kam gestern vom Verlag. Marc-Felix Serrao von der NZZ, von der Neuen Zürcher Zeitung. Diese Nachricht ist ja eigentlich so klein, ich hätte es gar nicht angesprochen, wenn dieses Buch nicht eine derart große Rolle im Wahlkampf gespielt hätte.
Ja, also zuerst muss man Frau Baerbock, glaube ich, dafür beglückwünschen, dass das gestern bekannt wurde, am Tag der Ministerpräsidentenkonferenz. Insofern ist es wirklich untergegangen in den Nachrichten. Das war strategisch geschickt. Sie vermeidet natürlich auch, dass das Ganze irgendwie ihr nochmal, wenn sie jetzt das bearbeitet hätte und alle nochmal mit der Lupe drauf geguckt hätten, dann nochmal möglicherweise um die Ohren fliegt, wenn sie dann vielleicht ein Regierungsamt innehat. Insofern, ja, es war vermutlich eine richtige Entscheidung und was, glaube ich, noch viel wichtiger ist, es sollte eine Mahnung an all jene Politiker sein, die vielleicht auch mit dem Gedanken spielen, wie es so viele tun, sich als Schriftsteller zu versuchen. Das braucht es nicht.
Es wird langsam immer mehr, ne? Also ich glaube, viele haben schon den Gedanken verabschiedet, eine Doktorarbeit mal nebenbei zu machen. Und jetzt ist es das Bücherschreiben. Man kann das jetzt mal als positive Entwicklung werten, dass immer genauer raufgeschaut wird, was man eigentlich macht. Andererseits verengt es natürlich auch so ein bisschen den Raum. Also Sie ahnen, was ich anspreche, ne? Also die Gnadenlosigkeit der Debatte, die führt natürlich wahrscheinlich auch zu einer gewissen Mutlosigkeit unterm Strich.
Das sehe ich in dem Fall anders. Also intellektuelle Redlichkeit ist in einem Bildungsland wie Deutschland sollte schon noch ein Wert an sich sein. Und das heißt ja nicht, dass wir keine Bücher über Politiker mehr lesen sollten, aber dann bitteschön eine kritische Draufschau von außen, von kundigen Journalisten oder gerne auch als Memoiren, wenn jemand dann mit dem politischen aktiven Leben abgeschlossen hat und wirklich Zeit hat zum Schreiben. Aber wer will denn diese Bücher lesen? Da steht doch letztlich nur drin, wie ich so toll wurde, wie ich mich heute finde.
Ich wollte Sie gerade fragen, ob es ein Politiker, Politikerinnenbuch gibt, das Sie wirklich mit Freude oder mit Erkenntnisgewinn gelesen haben.
Ich kann mich ad hoc an keines erinnern, nein.
Ich will das nicht so komplett ausschließen, also auch gerade nicht nur im Rückblick, sondern auch im Vorausblick. Also hochgelobt und auch, finde ich, zu Recht war Barack Obama mit seinem Aufschlag, bevor er Präsident wurde, weil man da erkennen konnte, was eine programmatische, eine politische Leitidee ist für einen Menschen. Die Frage ist natürlich, ist das etwas, was wir von Politikern erwarten können, dass sie das drauf haben, also ihre Gedankenwelt auch so zusammenzufassen? Ich muss gerade an Wolfgang Job denken, vom Anfang der Woche Spiegel-Interview, der ja gesagt hat, wer sich schlampig anzieht, denkt auch schlampig. Ich übertrage das jetzt gerade mal. Also wer nicht in der Lage ist, im Prinzip solche großen Skizzen zu entwerfen, ist das vielleicht am Ende auch kein guter Politiker?
Ach, das weiß ich nicht. Da würde ich vielleicht mit kleineren Brötchen anfangen. Ich würde sagen, jemand, der gewählter Volksvertreter ist, sollte zumindest in der Lage sein, im Parlament vernünftige Reden zu halten. Fangen wir doch damit mal an. Ich glaube, da gibt es gerade im Deutschen Bundestag noch Aufholbedarf.
Wobei, oh gut, da machen wir auch wieder ein großes Fass auf, ne? Also diese Frage, inwieweit Rhetorik zur Politik gehört, da haben wir uns ja auch echt in den letzten Jahren an einiges gewöhnen müssen oder vielmehr abgewöhnen müssen. Aber gut, man kann ja auch noch wachsen. Wir sind gespannt auf den nächsten Bundeskanzler, wir sind gespannt auf die nächsten Politikerinnen und Politikerbücher, aber in der Tat, ich gebe Ihnen recht in der Einschätzung, wahrscheinlich wird die Hemmschwelle jetzt etwas höher liegen. Gesprochen haben wir drüber, weil Annalena Baerbock ihr Buch nämlich nicht neu auflegen wird. Man kann es in diesen Tagen ja fast vergessen, weil auch sonst genug los ist, aber in der Tat verhandeln SPD, Grüne und FDP nach wie vor einen Koalitionsvertrag. So langsam sickern auch ein paar Sachen doch durch, trotz der Verschwiegenheitserklärung, sei es die Cannabis-Legalisierung, die wohl kommen wird, sei es im wahrscheinlich wichtigeren Themenfeld, nämlich dem Wohnen. Da wird es wohl strengere Deckelungen geben in Großstädten, davon hat die Bild-Zeitung berichtet. Grob gesagt die Halbierung der bisherigen Steigerungsmöglichkeiten, die es dort gibt für Besitzer von Wohnungen, für Vermieter von Wohnungen. Marc-Felix Herau, ich weiß, Sie halten das nur bedingt für hilfreich. Warum?
Weil diese ganzen Versuche der Politik, den Immobilienmarkt zu regulieren, bisher immer nur den gegenteiligen Effekt hatten als den erwünschten. Also dieser Mietendeckel in Berlin ist dem Senat zu Recht um die Ohren geflogen. Was haben wir erlebt als Folge dieser Maßnahme? Die Schere ist aufgegangen auf dem Immobilienmarkt. Also die Altbauwohnungen, die sind dann irgendwie in den Mieten gesunken. Da saßen quasi die autochthonen Berliner drin und alle neu zugezogenen, die dann in die Neubauten mussten, die waren sozusagen, haben davon nicht profitieren können und mussten nochmal.
War in gewisser Weise eine Beendigung der Willkommenskultur, die sie an anderer Stelle ja fordern. Aber
im Prinzip ist es fremdenfeindlich, ja, so kann man es sagen. Der Markt war wie leergefegt. Also wir sind selbst, meine Frau und ich, im letzten Jahr umgezogen innerhalb von Berlin. Und wenn Sie da auf diesen Portalen waren, ImmoScout und wie die heißen, die waren wie leergefegt. Mhm. Also was muss passieren? Im Prinzip müssen sich doch irgendwie Politik und private Investoren irgendwie einigen. Man hat das in Hamburg gesehen, da hat ja Olaf Scholz tatsächlich erfolgreich Politik gemacht als Bürgermeister. Da sind dann, ich glaube, knapp 100.000 Wohnungen entstanden, indem man den privaten Investor, der letztlich den Großteil des Wohnungsbaus übernehmen muss, zum Feind erklärt und vergrault, löst man überhaupt kein Problem.
Naja, dieses Mehrbauen, ich glaube, das ist so dieser Konsens, auf den sich alle einigen können. Ich glaube, es gibt eine gewisse Parallele auch bei der Mietpreisentwicklung zur Corona-Schutzpolitik. Ne? Es gibt sozusagen die langfristige Politik, wie man es machen müsste. Und dann gibt es akute Situationen, gerade in bestimmten Städten, Mietpreissteigerungen, die einfach so exorbitant sind, dass da, glaube ich, eine politische Deckelung nicht verkehrt ist, weil sie ganz konkret Menschen in einer sozialen Lage hilft, die sich das sonst möglicherweise nicht leisten können. Aber bleiben wir mal bei dem Bauen. Da gibt es heute übrigens auch einen Anlass, darüber zu sprechen. Die Bauminister vom Bund und eben auch von den Ländern sind da nochmal zusammengekommen mit einer Tagung und überlegen, wie das eigentlich gehen soll, was man da alles will. Und ich habe da manchmal das Gefühl, das ist wie beim Überraschungsei. Wir haben da drei Wünsche auf einmal. Nämlich, dass es natürlich günstig sein muss, also das, was man dann vermietet kriegt. Es muss natürlich klimagerecht sein heutzutage, nachhaltig. Und es muss dazu auch noch schnell gehen. Und da frage ich mich manchmal, ob wir uns da mit diesen Zielen überfordern, ob man das zusammenkriegt.
Ich glaube, die Politik ist da in gewisser Weise auch beschränkt in dem, was sie tun kann. Weil natürlich muss man dann den Blick ein bisschen weiten, wenn man sich fragt, wie ist es überhaupt zu solchen Immobilienpreisen gekommen. Das hat natürlich auch was mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank zu tun. Mit der Tatsache, dass wir de facto keinen Zins mehr haben, dass also das Kapital in Anlageformen flüchtet, wie Immobilien. Wie Aktien, deshalb haben wir diese völlig überdrehten Aktienwerte an den Märkten und deshalb haben wir diese Immobilien, die sich mittlerweile kaum jemand mehr leisten kann. Also Politik kann da in gewisser Weise gegensteuern, es kann aber nicht sozusagen den Markt in einer Weise korrigieren, als hätte es diese Preissteigerung nie gegeben.
Jetzt will ich nicht zu kulturpessimistisch daherkommen, aber gerade mit Blick auf das Bauen. Ne? Also wir haben jetzt in Berlin auch schon angesprochen, hier mit den politischen Maßnahmen, wenn ich mal an Berlin denke und auf Berlin schaue und ein bisschen zurückgehe in der Geschichte, die Gründerzeit, die ja ganz viel geprägt hat, auch städtebaulich, diese wunderbaren Altbauwohnungen, mit der man sehr gerne wohnt. Das war ein unglaublich schnelles Wachstum damals. Da wurde in kurzer Zeit wurden ganze Stadtviertel hochgezogen in einer Bausubstanz, die ja heute noch wunderbar Bestand hält. Man war damals auch so klug und hat festgestellt, bei einer bestimmten Anzahl von Straßenzügen kommt eine bestimmte Anzahl von Kindern zustande. Das heißt, wir bauen auch gleich eine Schule mit, hat die auch in einer Substanz gebaut. Dagegen ist jede 70er, 80er Jahre Schule heute schon eingefallen. Ich frage mich manchmal, haben wir da baukulturell etwas verloren?
Ach, da würde ich jetzt vielleicht nicht ganz so pessimistisch ganz generell draufschauen. Ich glaube, die 70er Jahre waren architektonisch im Schulbau in vielerlei Hinsicht ein Verbrechen. Also ich war genau auch auf einem solchen Gymnasium und habe mich schon damals irgendwie gewundert, wie man es da aushalten soll. Das stimmt sicherlich, aber ob der Altbau nun in jeder Hinsicht überzeugend ist, also zumal in Berlin, also ich kenne ja auch völlig verwinkelte Altbauwohnungen mit winzigen, schmalen Bädern, wo man sich irgendwie kaum um die eigene Achse drehen kann. Also ja, der Altbau ist oft schöner als der Neubau, aber auch nicht immer.
Marc-Felix Serrao sagt das hier in seiner Einschätzung. Sie können mir ja gleich mal erzählen, wie das mit der Wohnungssuche dann weitergegangen ist und wo Sie gelandet sind. Aber vielleicht ist das nichts fürs große Publikum, denn das muss ich an dieser Stelle sowieso verabschieden. Wir sind nämlich am Ende dieser Radiostunde. Marc-Felix Serrao, Chefredakteur der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland. Vielen Dank für Ihren Besuch hier heute.
Vielen Dank für die Einladung.